Charles Leclerc holt den Sieg in Silverstone nach einem absolut chaotischen Finish. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom großen Preis von Großbritannien 2026 in Silverstone. Der Asphalt ist noch nicht abgekühlt nach dem Rennen und wir nehmen jetzt schon für euch den Podcast auf und dafür ist natürlich auch eigentlich Silverstone-Liebhaber und großer, ja, weiß ich, wie gesagt, Profiteur oder ja, Verlierer des heutigen Tages. Matti, hallo Matti.
Hallo.
Ja, Matti, du hast dich schon in unserem Vorgespräch jetzt nicht unbedingt erfreut über diesen Grand Prix-Nachmittag gezeigt. Natürlich auch mit ein bisschen einem Mercedes-Fan-Herzen ausgestattet. Wie war dein Unterhaltungswert von den letzten 2 Stunden?
Also ganz objektiv betrachtet war es wieder ein guter Grand Prix, muss ich schon sagen. Ich war eigentlich unterhalten. Sehr subjektiv betrachtet fand ich ihn jetzt nicht toll, das muss ich schon zugeben. Ich bin auch jetzt hier im Nachhinein noch auch ein bisschen angespannt, was die Lewis-Situation betrifft. Dass der Kimi da jetzt innerhalb von 3 Rennen praktisch 2-mal ausscheidet, beziehungsweise 2-mal keine Punkte schreibt und das nicht seine Schuld ist, obwohl er zumindest jetzt heute der schnellste Mann da im Rennen jetzt war, ist hart. Das schmerzt auch mich ein bisschen als Kimi-Fan.
Du hast es angesprochen, wir haben mit Charles Leclerc, ja, sag ich mal, einen überraschenden Sieger von diesem Wochenende. Die letzten Rennen sprachen nicht für einen Sieg des Monegassen. Und ja, er hat sich da aber heute den ersten Platz geholt. Schlussendlich vor George Russell auf der 2 und Lewis Hamilton auf der 3. Es klingt erstmal ja nach einem Podium, das man sich sonst eigentlich auch so vorstellen kann. Natürlich muss man dafür aber auch den Ablauf des Grand Prix etwas durchgehen, um zu wissen, was eigentlich dahinter steckt, hinter der Leistung dieser Fahrer auch. Vorweg gleich mal, Stand jetzt wird noch untersucht, Lewis Hamilton könnte noch eine Strafe bekommen wegen dem Verdacht eines Regelverstoßes unter gelben Flagge, also nicht Einhaltung der Regeln unter einer einfach geschwenkten gelben Flagge. Es könnte sein, dass er zu schnell war oder irgendetwas anderes nicht beachtet hat. Was wissen wir zum jetzigen Stand der Aufnahme nicht? Ziemlich genau jetzt sollte der Fahrer und die Teamverantwortlichen bei den Stewards vorsprechen, also vielleicht und hoffentlich kriegen wir hier noch Sicherheit im Laufe der Folge. Wir werden da natürlich jetzt parallel ein Auge drauf haben. Ja, und diese Strafe könnte extra bitter sein, weil eigentlich jede Mindeststrafe, 5 Sekunden, würden reichen, damit Lewis Hamilton aus den Top 10 fällt, weil wir, ich glaube, das erste Mal seit auch wieder sehr langem ein Rennen hinter dem Safety Car beendet wurde. Gibt es eigentlich so viel zu besprechen. Den Ausfall von Max Verstappen kommen wir auch noch dazu. Das Problem von Kimi Antonelli mit dem Auto, denn das erneute Problem, das er mit dem Wagen hat. Darauf werden wir alles eingehen. Ich würde es jetzt mal ordnungstechnisch ein bisschen von oben wieder runter machen mit den Teams, so wie es eh gewohnt seid. Matti, Charles Leclerc auf der 1. Sagen wir, wir haben jetzt die letzten Wochen sehr kritisch über Charles berichtet. Seit Monaco war ein bisschen der Wurm drinnen. Man hat immer wieder Gründe für die Probleme gefunden, sei es das Setup, sei es die Mentalität, sei es ja die Konkurrenz gegen Lewis Hamilton. Denkst du, Charles ist jetzt irgendwie aus diesem Sumpf mit diesem Sieg wieder raus und war es schlussendlich auch ein verdienter Sieg?
Ja, also er hat mehr oder weniger fast das komplette Rennen angeführt, Boxenstopp bereinigt dann. Kimi wäre ziemlich sicher rangekommen. So wie man sich die Rundenzeiten anschaut, hat er da ja 1,5 Sekunden Rückstand pro Runde ja zugemacht. Die wäre ja, gehe ich davon aus, wäre es da zu einem Überholmanöver gekommen. Aber der Charles war ansonsten bärenstark. Da hat auch der Lewis nicht mitkönnen. Dabei hat im Sprint der Lewis eigentlich noch schneller ausgeschaut. Im Qualifying aber gestern schon, was auch immer jetzt Ferrari da beim Charles dann verändert hat vom Sprint-Setup aufs Renn-Setup dann. Das hat funktioniert. Und der Charles war im Qualifying schon sehr nah an der Pole-Position-Zeit dran. Und heute einen Monster-Start gehabt wieder. Also ist direkt beim Start ja vorbeigegangen. Nee, Charles hat mir unheimlich gut gefallen. Freut mich auch für ihn, dass er aus diesem Loch jetzt wieder von selbst rausgekommen ist, das er jetzt gehabt hat. Ja, freut mich.
Es ist auf jeden Fall schneller gegangen, als ich dachte hätte, auch dass Charles da jetzt wieder so fulminant zurückkommt. Wie du sagst, es ist nicht nur irgendwie ein zufällig zusammengewürfeltes Rennergebnis, sondern eigentlich auch vom Rennqualifying an eine verdiente Performance. Eben wie du sagst, dass die Qualifying-Zeit war schnell. Er hat da auch den Teamkollegen geschlagen.
Auch im Rennen, es hat bis auf Kimi keiner konnte die Zeit mitgehen, die Charles geht. Keiner, genau. Also weder Lewis noch George, niemand ist die mitgegangen.
Voll, Kimi hat es dann halt durch auch noch die andere Strategie gehabt, also sehr spät dann den ersten Stint auf den Mediums beendet, in Runde 35 erst auf die harten umgestellt. Wie du sagst, es hätte sich eigentlich ausgehen können, dass er Charles noch knackt. Wissen wir jetzt aber auch nicht, weil wenn der Safety gerade auch rausgekommen wäre, was dann passiert wäre, ob sich bis dorthin ausgegangen wäre, also Runde 49,
ja, 48, ich glaube schon. Ich glaube, weil der war nur mit 3 oder so dahinter. Und der Gap, glaube ich, also als Kimi das Problem dann bekommen hat, war der, weiß nicht, der hätte ihn in 2 Runden haben sollen oder so. Also ich glaube, es wäre schon möglich gewesen, aber ich möchte da jetzt nicht dem Charles seine Leistung schmälern, weil der war bärenstark. Ja. Der war richtig stark.
Das war richtig stark und eben, sagen wir, ein starker Charles ist für Ferrari jetzt auch wieder Gold wert, wenn du da 2 Fahrer hast, wo du dich mit den Mercedes-Fahrern messen kannst, wo du dich dann nicht nur auf Lewis, der ja diese Saison wirklich wahnsinnig eingeschlagen hat, dass du da nur Lewis hast, um dagegen anzukommen. Das ist stark und ich hoffe, dass er die Form beibehält, weil umso mehr Top-Fahrer wir da vorne haben, die man an möglichen Sieg mitfighten können, umso besser. Und wie du sagst, keiner ist an diese Zeit rangekommen und das hat mich auch fast gewundert, selbst Lewis, auf seiner Strecke eigentlich, dass er da doch merkliche Probleme hatte, diese Zeiten zu fahren, auch die von Kimi, der ja auch bis zum kurz vor Ende ein unfassbar starkes Rennen eigentlich gefahren hat, trotz der etwas alternativen Strategie, die man ihm gegeben hat mit diesem späten Boxenstopp, hat er eigentlich alles richtig gemacht und eigentlich mehr als genug diesem eigentlich zu seinem nächsten Saison- und Karrieresieg hier irgendwie bringen hätte müssen. Schlussendlich war es wieder das Auto, das daran gehindert hat. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ich glaube, es war das dritte Mal oder so, dass ihm das wirklich das Auto in den Stich gelassen hat in dieser Saison. Zumindest das zweite Mal auch hintereinander jetzt, dass es schwierig ist für den jungen Italiener. Ist das etwas, was auch befremdlich zum Zuschauen ist, weil eigentlich der Mercedes war die letzten Jahre, ob er jetzt stärker oder schlechter war eigentlich die Zuverlässigkeitsmaschine, der war konstant, der auf der Gag, das ist ein Panzer, der ist unzerstörbar, egal wenn da irgendwie ein Crash ist oder so, der hat keine Schäden weggetragen. Jetzt hat irgendwie eine Kleinigkeit gereicht, dass da ein Teil wir haben es gesagt, das Wheel Shield oder auch vom Bremseinlass, dass da irgendwas abgebrochen ist. Und ja, diese Zuverlässigkeitsprobleme bei Mercedes, können die langfristig dem Mercedes die Saison richtig noch in den Hintern beißen?
Ich glaube immer noch, dass der Mercedes allgemein das stärkere Auto ist. Aber wenn du halt immer nur mit einem von zwei ins Ziel kommst, wird's hart werden. Also ich glaube,
ja, wir haben es schon bei George auch öfters gesehen jetzt.
Ja, realistischerweise, ich meine, George hatte ja auch einen Platten, da weiß man ja auch, oder es ist zumindest danach nicht rausgekommen, wie er sich den eingefahren hat, woher der gekommen ist, darf man auch nicht vergessen. Also hatte dem sein Wagen auch wieder was. Also ich glaube, man ist da nicht so ganz happy bei Mercedes, gerade was die Zuverlässigkeit betrifft. Für die Fahrer-WM denke ich, werden sich George und Kimi ausmachen. Das wird über einen von den beiden gehen. Aber für die Konstrukteurwertung, wenn du halt immer nur einen von beiden ins Ziel bringst und Ferrari jetzt doch aufschließt oder aufgeschlossen hat und eben dann ein Doppelpodium holt, da machst du sehr viele Punkte gut. Das Einzige, was ich bei Ferrari halt das Problem habe, ist, dass ich die nicht einschätzen kann. Das ist so ein bisschen so eine Wundertüte, weißt du? In Spanien hat der Wagen funktioniert, in Österreich wieder waren die ja, weiß nicht, so weit weg und jetzt sind sie wieder voll da. Also das ist ja auch, weiß ich nicht, die kannst wetten oder nicht.
Ja, es ist ein Auf und Ab bei Ferrari. Es scheint immer auch natürlich abhängig zu sein von der Strecke, ein Muster selber erkenne ich da auch noch nicht und ich habe jetzt auch noch nicht gelesen, was es schlussendlich ist, dass den Ferrari hilft oder was ihm schadet und ob es die restlichen Rennen schlussendlich viele dieser guten Ferrari-Strecken geben wird. Schlussendlich ist es, glaube ich, auch wichtig, dass einfach die Fahrer da sind, performen, wenn es mal geht und vor allem, wenn halt dann auch mal alles drunter und drüber geht, genau wie in diesem Rennen. Und ja, da ist Lewis Hamilton ja, sagen wir mal, wenn wir gleich zum Teamkollegen gehen, ein Paradekandidat, der da auch, sagen wir mal, einige Schwierigkeiten hatte. 5 Sekunden Strafe hat er schon zu früh bewegt beim Start. Hat er früher eine 5-Sekunden Strafe bekommen, schlussendlich noch Platz 3 geholt, gute Fights gehabt, unter anderem gegen den später ausgeschiedenen Max Verstappen. Er konnte aber dann die Zeit auch nicht mitgehen, der Spitzenfahrer. Auf Platz 3, wenn er jetzt keine Strafe mehr kriegt, aber verdientes Podium eigentlich auch, oder?
Ja, ich fand ihn schneller als George und Max, ehrlicherweise.
Ja. Und da muss man ja auch sagen, Lewis eigentlich auf bestem Wege, den 2. Platz zu holen und unterm Safety Car dann gestoppt, so wie es auch der führende Charles Leclerc gemacht hat, um einen möglichen Restart die frischen Reifen zu bekommen. George Russell ist nach einem, weiß nicht, wo dieser Schnieblitz hergekommen ist, das mit Mercedes-Strategieteams zu sagen, hey George, bleib draußen, wir gehen das Risiko ein, dass das Rennen gar nicht erst wieder gestartet wird, weil da hätte dann vielleicht auch noch von weiter hinten noch Ärger drohen können mit Lando Norris und vielleicht sogar Isaac Hadjar, wenn der Reifen Nachteil so groß ist. Aber das Rennen wurde nicht mehr gestartet und George holt Platz 2. Allein durch diesen Strategie-Move würdest du dann sagen, okay, das kann man ihnen geben, den Platz 2, oder hat George Russell einfach wirklich viel zu wenig gemacht, das Rennen, um sich dieses Podium zu verdienen?
Also Platz 2 ist schon sehr, sehr glücklich, weil er war, über das Rennen war er langsamer als Lewis. Mit Kimi hat er gar nicht mitkönnen, das ganze Wochenende schon wieder nicht. Und er hat ja auch nicht den Max nicht geschlagen. Und den Red Bull musst schon schlagen. Da muss man, so ehrlich muss man sein. Also, ich weiß, ich kann mir nicht helfen. Der Red Bull ist einfach, der ist mir zu weit weg. Selbst wenn du den Max da drinnen sitzen hast, ist der zu weit weg. Also, der hat sich auch das ganze Rennen zu schwer da an. Und da hat
der Unterschied einfach, zu George Kimi ist einfach zu groß. Also dafür auch, was man jetzt das ganze Jahr über von dem Mercedes sehen, von der Leistung, die da dahinter steckt und die Kimi auch da rausholt aus dem Auto, scheint sich George viel schwerer zu tun, hat ein bisschen da Rüffel bekommen fast vom Toto am Schluss, also als George gemeint hat, naja, der Straightline Speed, also die Geschwindigkeit auf der Geraden, ist nicht gut gewesen das Wochenende. Dem hat Toto Wolff widersprochen. Also George versucht da schon die Schuld an dem Auto zu geben, aber man sieht ja schon, es geht viel mehr bei Kimi. Und ich bin da ganz bei dir, den Red Bull musste eigentlich da schlagen und ein bisschen knapper noch dran sein. Weil wenn jetzt Kimi und Max nicht ausscheiden, die hätte auf keinen Fall bekommen. Also da reden wir dann auch von einem Platz
5.
Platz 5.
Ja, und das darfst du mit dem Mercedes nicht sein.
Und das ist, ja, das finde ich
vor allem, wenn du siehst, dass der Teamkollege einfach so viel weiter vorne ist.
Ja, ich finde auch, George ist da jetzt mit einem dunkelblauen Auge davon gekommen mit diesem Podium. Das wird in der Jahresstatistik deutlich besser ausschauen. Und es sind natürlich auch wichtige Punkte, die er da holt auf den Teamkollegen. Mit einem Kimi, der jetzt natürlich punktelos bleibt. Es traut sich immer noch keiner unserer vertrauten Seiten, die irgendwie den Punktestand zu aktualisieren tatsächlich. Das ärgert mich ein bisschen. Ah doch, immerhin die Formel 1-Seite. Sind jetzt 25 Punkte Unterschied. Das ist ein Rennsieg. Also das ist nicht die Welt. Man hält es eng beieinander. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Mentalität bei George und beim Team, nicht klar zu machen, okay, Kimi ist der Fahrer, auf den wir setzen, vor allem wenn ein Lewis Hamilton oder vielleicht jetzt auch wieder ein Charles Leclerc eine Gefahr werden könnte für einen Kampf.
Aber ich würde, so wie der George drauf ist, setze ich mein Geld nicht auf den George, weil da setze ich mein Geld vorher auf den Lewis. Also ja, der George nicht sagen, ist nicht George auf dem, also der George ist nicht auf dem selben Level wie der Kimi. Der bringt dieselbe Leistung nicht. Also wenn du dir die fahrerische Leistung anschaust, ist er der Nummer 2 Fahrer. Das ist jetzt wirklich Woche für Woche. Es schaut im Moment nicht so tragisch aus, weil er einfach sehr viel Glück hat. Aber über ein ganzes Rennwochenende gibt es viel zu viele Rennen, wo er wesentlich langsamer ist als der Kimi. Und auch heute, ja, hat profitiert. Ich bin gespannt übers Jahr. Jetzt haben es beide Pech gehabt. Also die Ausrede vom George zählt jetzt nachher nicht mehr. Er hat ja auch nach einem Interview, das hat mich geärgert, dass er gesagt hat, er war unlucky. Also, weiß nicht, in dem Rennen würde ich jetzt nicht sagen, dass du ja, mit
P2... Ich sage mal, für den Platten hat er nichts können, für den zweiten Stopp. Aber nichtsdestotrotz hat er nicht gewirkt, als wäre er fürs Podium gefahren, wenn man ehrlich ist.
Ja, ich bin auch gespannt, wenn der Lewis jetzt dann noch die Strafe kriegt, der ist der nächste Fahrer, der da irgendwie auf dem Podium landet und das ist der Lando. Also, ja.
Das, du sprichst das an, du hast es auch im Chat gesagt mit mir. Lando Norris ist der nächste Kandidat, der auf dem Podium landen könnte, dafür, dass er eigentlich das Rennen über sehr wenig gemacht hat, um in Erscheinung zu treten. Schlussendlich war er da, er hat das Rennen beendet und das reicht dann schon für Platz 4 im McLaren. Teamkollege Oscar Piastri hatte schon sehr früh Probleme, hat sich den Frontflügel kaputt gefahren in einem Startgeplänkel. Dadurch eigentlich das ganze Rennen über kein Thema gewesen. Aber der McLaren wirkt auch irgendwie immer noch zahnlos, finde ich. Also der ist nicht ansatzweise dort, wo man ihn gern hätte, oder vor allem ist er nicht dort, wo er letztes Jahr performance-technisch im Vergleich zum restlichen Feld war. Qualifying ist man mit Lando Sechster, mit Oscar Achter gewesen und im Sprint ist Lando zwar auf die 3 gefahren, aber auch da zahnlos im Kampf um Platz 1 und 2. Ich finde, der McLaren performt so stark unter, also das ist, bei den Red Bulls habe ich das Gefühl, okay, da ist Luft nach oben mit einem Max und die versprechen mir nicht mehr, als sie gerade tun. Also die sind sich ihrer Probleme bewusst, hoffentlich, und das hat man jetzt auch bei Max gesehen, der ist sich der Problem auf jeden Fall bewusst. Und bei McLaren habe ich das Gefühl, die marinieren so in ihren Erfolgsstories der letzten 2 Jahre und suchen gefühlt die Schuld oft woanders, als dass selber irgendwie das Auto gescheit nach vorne peitschen können.
Ja, beim Motor-Mapping
da jetzt kein McLaren-Sieg mehr, das Jahr. Das kann ich mir schwierig vorstellen, weil dafür ist einfach wirklich zu wenig Luft drin in dem Auto.
Ja, ich wüsste auch nicht, wie sie Mercedes und Ferrari schlagen. Und dann hätten sie ja, der Max hat sie ja jetzt auch wieder geschlagen.
Das finde ich wild, weil der Red Bull schaut wirklich eigentlich wie das vierte Auto aus in dieser Hackordnung. Und dass man das so wenig auch gegen Max hat in der Hand, also ist es beängstigend. Wenn man sagt, die Autos sind vielleicht gleich gut, wenn man sehr großzügig ist, dann muss aber auch ein Lando jetzt mit seinem Weltmeistertitel, muss er beweisen, dass er da auch mehr Biss hat und da auch ein bisschen dagegen halten kann. Ich habe das Gefühl, da ist wenig Griffigkeit da, dass man da richtig den Druck machen will. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es wird sich da ausgeruht ein bisschen. Und das ist, ich weiß nicht, ob das nach einer oder zwei guten Saison wirklich...
Das spricht doch nicht für einen Wechsel für einen Max. Weil ich sehe nicht, dass er McLaren, so wie sie jetzt dastehen, dass sie sich so anbieten, dass der Max darüber wechselt.
Nein, davon
ist
abgesehen,
ist kein Sprung nach oben.
Nein, also das, ich weiß nicht, ob Max gerade aktuell in seiner Verfassung, wenn du ihn jetzt fragst nach diesem Rennen, ob er in irgendein anderes Team wechseln will. Außer vielleicht sage ich gerne die Legonisten, aber dann nicht einfach sagt, ja passt, gibt's mal einfach, ich weiß nicht, gibt's mal Ruhe, ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Da fährt er, glaube ich, lieber im Mittelfeld, als dass er sich das antut. Er hat bis dahin, muss ich sagen, bis zu seinem Ausscheiden eine gute Performance hingelegt.
Ja, war stark, hat man auch
richtig gefallen. Stark, das war wieder der Max, den wir gesehen haben. Ich meine, Max zu beobachten war immer schwierig jetzt die letzten Jahre, wenn er immer davon gefahren ist, als er seine Weltmeisterschaften am Stück gesammelt hat, da hast du jetzt nicht seine Klasse gesehen, außer im direkten Duell natürlich mit seinem Teamkollegen. Aber da hast du ihn jetzt auch wieder gesehen. Das Auto ist nicht das Beste, aber er holt immer ein paar Runden Action raus, er hält immer dagegen, er wirft es in den Kampf hinein und gibt da nicht auf. Schlussendlich hat es ihn dann wieder in den Stich gelassen, als, so wie man es verstanden hat, dass der Rückflügel beim Zuklappen, dass da irgendetwas ausgelöst wurde, ist, dass er die Kontrolle über das Auto verloren hat. Nahezu ident mit seinem Ausscheiden im Qualifying in Österreich. Und seine Reaktion war, glaube ich, klar, dass er einen hundertprozentig Schuldigen hat für das Ausscheiden, dass nicht ein fahrerischer Fehler war, sondern ein Auto. Wir können das nicht wiederholen wahrscheinlich, ohne einen Explizit-Tag irgendwie zu uns einzufangen. Ist das aber sowas? Ich meine, es ist jetzt wieder auf und ab gegangen mit den Gerüchten, aber sind es solche Rennen, die dann dir doch als Max Verstappen sagen, hey, sorry, aber es passiert zweimal hintereinander und da muss eine Reaktion des Teams schon früher kommen. Er ist das ganze Wochenende nicht zufrieden gewesen. Der Motor hat auch nicht das geleistet, was er sich vorgestellt hat. Da gab es scheinbar Probleme. Während dem Rennen wieder Schaltprobleme gehabt. Ist das
nicht alles? Ich wollte sagen, die Schaltprobleme, das ist was mit den Downshifts, das hört man bei ihm jetzt schon seit Jahren.
Ich habe auch das Gefühl,
also das ist bemerkenswert, dass sie das nicht hinbekommen. Also auch schon bei Honda. Das ist was er wirklich jetzt wirklich schon lange bekrittelt.
Ja.
Also, dass sie das nicht der Backen kriegen für ihren Fahrer, dann müsst ihr halt ein bisschen was ändern, so dass er sich wohler fühlt damit. Also, man sieht schon, dass er sich halt damit schwer tut, beziehungsweise, also, weißt du, wenn sie bauen eh das Auto um den Max, aber dann macht das vielleicht so, dass er sich eine Spur wohler damit fühlt.
Ja, ich meine, das ist ja das, wie man dieses Auto ja auch dazu bekommen hat, vierfacher Weltmeister zu werden, indem man das Auto auf Max gut abstimmt. Und klar hat man irgendwann auch verlangen müssen, macht sein Auto, dass alle fahren können, weil ihr habt seinen zweiten Fahrer auch noch.
Hey, aber das funktioniert und ja trotzdem offen, nicht.
Ja, also ich meine, man müsste sagen, Isaac hat scharf, wer hat die besten Red Bull Zweierfahrer-Ergebnisse ein, die wir seit langem gesehen haben. Also
ja,
das kann man ihm nicht absprechen. Das Auto funktioniert für beide in ähnlichem Ausmaße. Natürlich kommt er nicht an die Max Verstappen-Zeit ran, aber ich glaube kaum jemand schlägt Max in the same machinery. Also ich glaube, das ist sehr schwierig für alle, die bei Red Bull einen zweiten Platz übernehmen würden. Dementsprechend, ja, aber ich glaube, wenn du an die Spitze bist, musst du da einfach ein bisschen mehr deinen Fokus drauf legen, dieses Auto für Max Verstappen zu optimieren. A, wenn du ihn halten willst und B, wenn du konkurrenzfähig sein willst, eben in einem so ja kompetitiven Wettbewerb, wie die Formel 1 nun mal ist. Und dass dann halt vielleicht der Zweierfahrer mehr Probleme hat, das Auto zu fahren, ja, das nimmst den Kauf dann. Und ja, also, dass das passiert und ja, dass das so ein offensichtliches Problem ist, das schon passiert ist, dass du damit ausscheidest und auf dem Weg zum Podium warst, die wirklich nicht selbstverständlich sind für Red Bull in dieser Zeit, ja, das kostet dich so viel Punkte, das kostet dich so viel Nerven, das kostet dich so viel Fokus auf andere Dinge und das kostet dich im schlimmsten Fall deinen besten Fahrer, wenn das so weitergeht und wenn du nicht ihn zufriedenstellen kannst, weil für mich hat bis jetzt noch immer keine Aussage von Max Verstappen so geklungen wie, ich bekenne mich zu 100% zu diesem Team.
Ja, hat er nicht. Jahre. Das hat er nicht. Ja.
Das hat er nicht und auch wenn jetzt, sagen wir, wie wir eben immer sagen, die Plätze rar sind in Top-Teams in der Formel 1, ja, ein Sabbatical oder was auch immer hat es nicht nur einmal gegeben in der Formel 1 mit einer Rückkehr eines Fahrers oder irgendwie ein anderer Plan oder ja, wenn das so weitergeht und es bietet sich kein anderer Plan an, kann ich es mir auch realistisch vorstellen, dass Max den Hut drauf haut am Ende des Vertrags und sagt, naja, sorry Leute, aber das tue ich mir nicht an.
Ja, ich kann mir bei Max gut vorstellen, dass er dann überhaupt der Formel 1 Adieu sagt.
Das meine ich, ja. Das würde ich auch als Wahrscheinlichstes sehen. Ich hoffe, dass er uns natürlich erhalten bleibt, so ein Fahrer dieser Qualität, die gibt es nicht häufig. Dementsprechend hoffe ich auch, dass der Red Bull konkurrenztauglich wird, weil noch so ein Auto vorne im Kampf drinnen haben, ist halt geil. Und Max schafft es ja auch in solchen Rennen, jetzt eben auf besten Weg Platz 3 zu holen. George hätte ihn eigentlich nicht mehr einholen können. Und er wäre wahrscheinlich auch noch auf ein paar Sekunden auf Lewis rangekommen, durch den Reifenvorteil, den er sich im virtuellen Safety Car geholt hat. Also ja, Teamkollege Isaac hat scharf Fünfter, ist natürlich da auch jetzt ein beschönigtes Ergebnis gewesen. Ich habe das Gefühl, er fährt immer noch den anderen Teams, also den anderen Top-Teams, so ein bisschen hinterher. Richtig auf der Strecke sich da einem zu schnappen und zu überholen, das kriegt er noch nicht so ganz hin, aber er ist immerhin da, wo er sein muss zumindest. Also er beißt nicht ab, er gehört zum Spitzenfeld. Wenn er den Start beim Sprint nicht so verhaut, dann hat er da auch nicht so viele Probleme dann. Aber prinzipiell, glaubst du, ist man zufrieden mit Tatschar in diesen ersten, was, 7 Rennen, die man mit dem fährt?
Ja, ich habe das einfach das Gefühl, er ist nicht so weit von Max weg, wie es die seine Vorgänger waren. Und von dem her, das Auto ist nicht einfach zu fahren. Er ist in seinem zweiten Jahr, bringt eine andere Leistung als die anderen gemacht haben. Einfach die, also außer der Checo, der schon als gestandener Fahrer jetzt dazukommen ist. Aber wenn du da anschaust, zum Beispiel, wer ist denn zu Max hochkommen? Pierre hat sich unheimlich schwer dann. Der ist ja ausgewechselt worden. Ja, auch Alex Albon ist gewechselt worden. Liam, Yuki als gestanden, ja.
Er ist sehr erfahrener Fahrer zumindest.
Ist dorthin von den Racing Bulls, hat sich schwerer getan, als es Isaac tut. Also ich glaube schon, dass man mit ihm zufrieden ist. Er hat ihn jetzt auch in Silverstone geschlagen. Es ist zum ersten Mal, dass Max überhaupt im Red Bull geschlagen worden ist, in Silverstone, beim Quali.
Beim Qualifying, ja.
Ja.
Da hat auch richtig gut ausgeschaut, hat richtig starke Runden hingelegt, die natürlich dann zeitweise nicht immer so viel wert waren schlussendlich. Aber ja, ich meine, er ist von der 5 gestartet. Das ist schon ein starkes Ergebnis für ihn. Also das Qualifying kann, glaube ich, auch der Red Bull ganz gut, weil wir haben ja auch Max gesehen jetzt letztes, er hat einige gute Qualifying gehabt, jetzt nicht dieses Mal, aber das ganze Jahr über schon ein paar gute gehabt. Und dann habe ich das Gefühl, fühlt sich Isaac ja auch wohl, das haben wir ja auch im Racing Bull schon gesehen von Hadjar, wo er ja auch immer Q3 geholt hat. Oder war es noch im Red Bull?
Nein. Im Racing Bull.
Im Racing Bull, dass er ständig ins Q3 kommen ist.
Ja, ja.
Das liegt ihm auch und das sieht man und viel Potenzial, würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall auch noch da, dass er sich entwickelt.
Nee, also beim Isaac, es war jetzt noch nicht so der ÖH-Moment, wie er ihn letztes Jahr hatte, aber er ist viel zu stark und gut als Zweierfahrer, als dass man da über irgendwas diskutieren müsste. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, da ist Potenzial nach oben und es ist sein zweites Jahr, also der hat auch schon noch einen Sprung gemacht. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein ganz anderer Druck im Red Bull zu fahren als vorher im Racing Bull. Ja, der fährt sich sicher auch einfach gedanklich leichter, weil im Red Bull musst du halt einfach liefern, während im Racing Bull, da freut sich jeder, wenn du ein paar Punkte machst. Aber im Red Bull, wenn du da nur ein paar Punkte machst, das ist ja, da bist der Depp. Also da ist die Erwartungshaltung schon, dass du mehr als nur ein paar Punkte holst. Also von dem her glaube ich, gefällt er mir immer noch gut. Ich mag Isaac.
Genau, und er ist jetzt auch Platz 8 in der Fahrerwertung. Das heißt, es ist eine gewisse Konstanz drinnen. Du bist direkt hinterm Teamkollegen. Der droht ihm jetzt ein bisschen zu entgleiten, wenn man ehrlich ist. Aber du
reißt
halt nicht nach hinten ab. Genau, es ist okay. Du holst konstant Punkte fürs Team.
Der Max ist einer, der darf dir halt entgleiten. Also ja, da ist mir zum Beispiel Lando und Oscar, die sind mir sehr ebenbürtig vom fahrischen Können, finde ich. Wobei man auch da sagen muss, gerade dieses Jahr schaut der Lando auch wieder ein bisschen besser aus als der Oscar. Also irgendwie.
Ja, das ist ja das, was wir auch ein bisschen sehen mit diesem Auto. Das liegt den Fahrern unterschiedlich gut. Wir haben jetzt immer einen Fahrer, der ein paar Punkte mehr geholt hat und der sich subjektiver Wahrnehmung nach etwas leichter tut mit dem Auto. So.
Ich habe das Gefühl, wir sagen immer, der Oscar ist, der hat mehr und da könnte mehr kommen, aber ich meine, das ist jetzt sein drittes, viertes Jahr mit McLaren, mit Lando und er wird jedes Jahr von Lando geschlagen. Also das ist halt.
Ist Lando so gut oder ist Oscar nicht gut genug?
Ja, irgendwann ist es so halt, wir können jetzt nicht mehr sagen, das ist das Urtalent. Ich meine, der ist jetzt schon ein paar Jahre dabei. Also das ist jetzt nicht mehr der ganz junge Hüpfer da, wie es der Kimi oder der Isaac ist. Also ich habe jetzt schon, weißt du, jetzt hat er seine 100 Rennen da jetzt abgespult oder fast 100. Jetzt wäre so der Schritt, wo ein Lando halt regelmäßig herausfordert, aber irgendwie kommt das nicht. Also
letztes Jahr haben wir es zumindest am Anfang der Saison gehabt.
Ja. Aber trotzdem, schlussendlich hat der Lando dann gewonnen. Und das Jahr davor hat auch der Lando gewonnen. Und auch jetzt ist es schon, habe ich das Gefühl, dass der Lando das Ganze mehr unter Kontrolle hat und sich wohler fühlen und öfter einfach, wenn was zu holen ist, dann eben auch jetzt heute wieder den P4 holt. Also, weiß nicht, da ich lobe den Lando nicht immer, aber da muss ich ihn schon mal loben. Oder beziehungsweise den Oscar dann auch ein bisschen so in die Mange nehmen, weil die Erwartungshaltung war schon, das ist auch Red Bull sagt hier ganz offen, ja, wen würden sie nehmen? Ja, in Oscar, aber eigentlich holst du dir nur den Nummer 2-Fahrer, wenn du dir die Jahre anschaust.
Das stimmt. Ich meine, er ist immer noch einer, würde ich sagen, auch der Top-Nummer 2-Fahrer, aber es ist halt zu wenig, wenn du dann im McLaren, im Weltmeister-Auto eigentlich sitzt. Da muss dann ein bisschen mehr kommen und ja, auch heute wieder nicht das, mit viel Pech natürlich, aber ja, wir haben auch andere Fahrer, die auch viel Pech gehabt haben, Russell mit der Puncture und ja, da waren so ein paar andere Probleme auch da. Da hätte ein bisschen mehr gehen müssen, vor allem nach den ganzen Ausfällen auch. Stand jetzt, Leute, wir sind jetzt schon in einer halben Stunde in der Folge, wir haben immer noch jetzt nichts Offizielles gehört von Lewis Hamilton und einer möglichen Strafe, also am Ende werden wir da nochmal draufschauen und hoffentlich ein finales Ergebnis präsentieren können. Bis dahin schauen wir kurz auf das aktuell stärkste Mittelfeldteam, muss man einfach so sagen, die sind mit Abstand, finde ich jetzt gerade, so konstant und fliegen da eigentlich fast auch immer nebeneinander her. Liam Lawson, Arvid Lindblad in den Racing Bulls, 6. 7. natürlich hier inflationäre Punkte durch die Ausfälle, nichtsdestotrotz da, wenn es drauf ankommt, ja, sind ein bisschen da synchron auch durchs Rennen gegangen. Kann man eigentlich nicht sagen, das sind wichtige Punkte, wenn man da den Best of the Rest Platz sich holen will.
Ja, die Racing Bulls waren, muss man jetzt wirklich sagen, die sind, dachte es nicht, aber die liefern besser jetzt als Alpine. Die haben Alpine jetzt doch überholt.
Ja, und vor allem beide konstant. Also da ist jetzt auch nicht so, dass jetzt schon mal, hat Liam mehr Punkte, ich nehme an. Genau, Liam hat doch überraschend für mich jetzt deutlich mehr Punkte. 39 Punkte von Liam, 20 von Lindblad. Wirkt gar nicht so, muss ich sagen, auf der Strecke und auch im Qualifying, wo sie ja oft jetzt Q3 holen. Aber da ist man, glaube ich, kann man äußerst zufrieden sein mit der Performance vom Schwesterteam, wenn man es so nennen darf.
Ja, und die funktionieren. Also ein Punkt beeindruckend. Beeindruckend, die Racing Bull. Jetzt schon das zweite Jahr eigentlich. Also die letzte, wie waren das? Letztes Jahr, sie haben punktetechnisch nicht so gut ausgeschaut, die Racing Bulls, weil die oft ausgeschieden sind. Mhm, genau. Aber die waren trotzdem immer wieder vorn dabei, also vorn, also im vorderen Mittelfeld dabei. Und da haben sie mich schon überrascht. Also das ist ein Team, was halt irgendwie anknüpft an das, was sie letztes Jahr aufgebaut haben und irgendwie dort weitermachen. Weiß nicht, Williams zum Beispiel ja eher genau, das Umgekehrte.
Die Rückschritte macht. Alpine beißt sich jetzt auch aktuell wieder ein bisschen die Zähne aus.
Aber waren da heute. Waren ja, da, als waren Punkte gegeben hat.
Genau, waren da, wenn es sich präsentiert hat, dass man da, hey, wollt ihr ein paar Restl haben? Dann war Alpine da, Franco Colapinto 9., Pierre Gasly 10., dann doch noch 3 Punkte im Rennen geholt, wäre natürlich da außerhalb der Punkte gewesen. Ein Punkt hat man jetzt noch Vorsprung auf die Racing Bulls. Ich schätze auch, dass ich das bis zur Sommerpause erledigt haben sollte, dass Racing Bulls da den 5. Platz holen. Nichtsdestotrotz kann man sich hier bei Alpine doch ein bisschen auf den Schulter klopfen nach den Katastrophenjahren davor. Und man hat schlussendlich schon ein Podium geholt mit Pierre Gasly. Also auch nicht etwas, was die Mittelfeldteams jedes Jahr feiern dürfen. Dementsprechend ist man zumindest gefühlt am richtigen Weg. Vor allem auch noch mit Mercedes-Motor unterwegs. Dazwischen geschlichen hat sich noch Gabriel Bortoletto im Audi 4 Punkte geholt, nachdem ja auch Nico Hülkenberg ausgeschieden ist und ich glaube ein virtuelles Safety Car verursacht hat. Genau das war das, wo dann die Red Bulls gestoppt haben. Auch ein Fall von, der war da, wenn es drauf ankommt, oder?
Ja, endlich mal Audi wieder mit Punkten. Das ist ja...
Ja, 6 Punkte hat Bortoletto diese Saison, 4 hat er heute geholt.
Ja.
Ist natürlich dann mächtig im Kampf um im letzten Drittel des Klassements, muss man sagen, ist jetzt 14. Also das ist wichtig, tut glaube ich auch gut für die Seele von so einem jungen Fahrer, der sich ja doch, glaube ich, auch ein bisschen mehr versprochen hat, nachdem letztes Jahr da, weiß nicht, sein Teamkollege aufs Podium gefahren ist und mit Audi ja doch ein ja, großer Name eingekehrt ist in die Formel 1.
Aber das sind schon die sind ganz wichtige Punkte, weil man hat jetzt 6 Punkte, Williams ist weiterhin bei 11 Punkten. Weißt du, mit nochmal so ein, zwei solchen Rennen, das kann durchaus dieses Jahr ja noch passieren, gerade weil Audi doch immer meistens so um den Platz 10 irgendwie ist, weißt du, so wenn man so, wie auf der Hülkenberg, da ist 11. oder so ins Ziel kommen, ist jetzt schon, da kann man sich schon mit Williams um Platz 8 dann matchen, also es würde mich auch nicht wundern, wenn das Audi jetzt dann noch gelingt. Also ganz wichtige Punkte heute. Ja, und man weiß, man ist nicht bei den Schlusslichtern dabei. Das muss man auch klar sagen. Ich glaube, genau. Da kann man das Hackerl schon machen. Ich sehe weder die Caddy noch Aston da, noch mal so viele Punkte holen.
Ich meine, da haben wir es eh schon einige der Kandidaten, die finde ich jetzt sich da eh so einsortieren, wie sie es das ganze Jahr über machen. Der Aston Martin ganz am Schluss, müssen wir nicht drüber reden, Qualifying katastrophal, im Rennen ganz schlimm. Ich glaube, Fernando hat es ja fast nicht zur Startaufstellung geschafft.
Das hat er mal kurz stehen geblieben.
Also Lance hat, glaube ich, 2 Strafen wegen Track Limits bekommen, die würde ich jetzt mal ihm unterstellen. Jetzt auch, klar, das Auto auf der Strecke zu halten, ist die Aufgabe des Fahrers, aber...
Das ist schon ein anderes Auto. Also ja, schon, ich glaube ja. Auch.
Das könnte er schon. Normalerweise. Also ja.
Der Aston hat furchtbar ausgeschaut.
Furchtbar. Cadillac, ja, war auch nicht relevant, muss man sagen. Die fahren auch eigentlich nur, glaube ich, immer noch ihre Testrunden da immer jedes Wochenende ab. Freut sich, wenn man irgendwie die Aston hinter sich lässt. Aber auch hier von Checo und von Valtteri, glaube ich, nicht viel, was man besprechen kann. Haas Williams sind noch die 2 Teams, die Sorgenkinder sind auch so ein bisschen für mich, weil ja Williams, Carlos 12., Alex musste das Rennen schon nach 43 Runden wieder beenden. Und das ist halt da, wenn du da nicht da bist, bei solchen chaotischen Rennen, wenn da aus dem Spitzenfeld die Fahrer ausfallen und selbst mit einer Strafe von Lewis Hamilton holst du da keine Punkte. Also, und ein Oscar Piastri ist weiter abgeschlagen. Dass du da nicht da bist, um dir dann doch die Punkte zu holen und dich mit den Mittelfeldteams matcht, ja, das ist ich möchte nicht sagen ein Armutszeugnis, aber doch ein Sinnbild für eine katastrophale Saison, die aktuell hinlegen.
Ja, und Williams muss einfach aufpassen, dass sie ihre Fahrer halten, weil ehrlicherweise sind beide Fahrer zu stark, um ihre kostbaren Jahre, in die sie jetzt kommen, wie das der Lewis gerne mal ausdrückt hat, dass die jetzt vergeuden.
Genau, das haben wir eh schon ausführlich, glaube ich, letzte Folge besprochen.
Ja, die sind zu weit weg. Die sind einfach, also dieses Auto, nicht die Fahrer, das Auto ist zu weit weg. Und stimmt, man war letztes Jahr auf einem richtig guten Weg. Du hast einen super Motor dabei. Das ist fast traurig, dass sie es nicht geschafft haben, da anzuknüpfen.
Schmeiße kurz ein. Wir haben eine Wortmeldung von Lewis Hamilton nach dem Besuch bei den Rennkommissaren. Gegenüber Sky hat er sich scheinbar geäußert, es wird wahrscheinlich eine Strafe geben. Er gibt selber zu, durch eine gelbe Flagge gefahren zu sein und sie nicht gesehen zu haben. Eine Mindeststrafe von 5 Sekunden, wenn die ausgesprochen wird, wirft ihn damit aus den Punkten. Also es ist damit zu rechnen, dass Lewis Hamilton das Podium verliert und Lando Norris sich über Platz 3 freuen werden kann. Ist natürlich ein herber Schlag dann für den Kampf um einen möglichen Vorritt von Lewis Hamilton im Kampf um die Fahrerweltmeisterschaft. Oder ist es noch wegzustecken?
Oh, wenn der Lewis... Wie viel hat denn der Lewis jetzt?
147 dann? Aktuell, wäre dadurch dann bei 132 immer noch Platz 3, aber wären dann halt wieder über 40 Punkte auf Kimi. Und ich glaube, es ist halt diese bitteren Punkte, die du brauchst, wenn dann doch ein Kimi Antonelli eben ausscheidet. Du hast es gesagt, auf der Strecke ist er schwer zu schlagen. Und sind wir uns ehrlich, ein Mercedes, so schlecht die Zuverlässigkeit des Autos aktuell ist, es passiert trotzdem nicht noch 6-mal. Oh, ja. Klopfen auf Holz, 6-mal ist vielleicht doch möglich, aber es passiert, glaube ich, nicht genug, dass du da so viel einholen kannst. Wir haben schon verrückte Sachen gesehen in der Formel 1, also ist natürlich nichts Stein gemeißelt, noch relativ super, früh in der Saison.
Macht mein Grand Prix Sonntag noch viel toller. Wahnsinn. Jetzt bleibt dabei, wie ich richtig unglücklich bin. Das gibt's ja nicht. Aber gut, da ist er selbst verschuldet, kann man nichts machen. Das ärgert mich beim Kimi mehr. Auch der Max ärgert mich irgendwie. Weißt, das ist so, ich meine, bin ja nicht der größte Max-Fan, aber auch das, so ein Chance, wenn die Autos nicht so funktionieren, weißt, der bringt die Leistung, der liefert ab, hält einen George, der im definitiv besseren Auto steckt, hinter sich und dann so ein Chance und dann wirst du, weiß ich nicht, ja, nee, es hat Spannung. Jetzt war heute Action. Darüber beschwere ich mich nicht. Aber das ist beim Sport. Sport, deswegen schauen wir ja. Jetzt manchmal so grausam. Aber ja. Ich tät's sonst nicht schauen, wenn mich das nicht so mitnimmt.
Ja, also es ist noch nichts Offizielles, aber wenn Lewis schon so redet, würde ich mal davon ausgehen, dass das bei das Meeting mit den Rennkommissaren nicht sonderlich erfolgreich war. Und wenn das schon so zugibst in einem Interview, also ja. Das Einzige, was mich noch interessiert, ist auf jeden Fall ein Max Verstappen-Interview. Das werde ich mir auch noch raussuchen am Ende der Aufnahme, wenn man da den O-Ton von meinem Max Verstappen bekommen oder was ich gleich ins Auto gesetzt
habe. Ich mochte ja den Funkspruch, als er das Lenkrad weggeschmissen hat. Oh, und ja. Ich weiß nicht, wie oft hier dieses gepiepst wurde. Also 5-mal oder so in diesen 2 Sätzen, die er gesagt hat.
Unbelievable war, glaube ich, das einzige Wort, was wir hier sagen können. Ja, ich finde auch, ich bin da ganz bei dir. Es ist in einer Formel 1, wo man eh schon, sag mal, das Auto aktuell so eine große Rolle spielt und die Strategie so eine große Rolle spielt, so viele Faktoren eine riesige Rolle spielt, auf die Fahrer dann teilweise keinen Einfluss haben, leider. Dann ist es natürlich umso bitterer, wenn du dann halt solche Ausfälle auch noch hast. Wie du sagst, es gehört zur Formel 1 dazu, dass der Wagen ist mindestens 50% deiner Ergebnisse. Dementsprechend ja, muss man aus dem Loch auch wieder rauskommen und hoffentlich alle Teams daraus lernen, wenn man solche Fehler macht. Oder Fehler, wenn halt solche Sachen passieren. Und ja, hoffen wir für die, dass sich das bessert. Wir haben jetzt, haben wir nächste Woche schon wieder? Oder?
Nein, es ist Pause. Eine Woche, oder? Spa ist in 2 Wochen.
Wir haben jetzt eine Woche. Die nächste Woche ist rennfrei. Danach geht es mit Spa weiter und danach direkt im Anschluss Ungarn. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Sommerpause, wo wir natürlich trotzdem weiter für euch da sein werden. Wenn ihr jetzt schon irgendwie Feedback für uns habt oder Sachen habt, die ihr euch wünscht für die Sommerpause, wenn nicht komplett das Fahrerkarussell durchdreht, freuen wir uns dann natürlich über Vorschläge. Meldet euch gerne overtakef1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse. Auch erreichbar sind wir auf Instagram @overtake_df1podcast. Gerne folgen und kommentieren, da kriegen wir dann euer Feedback direkt oder auch Nachricht schreiben. Ebenso auf Spotify in der Kommentarfunktion. Ja, und auf Instagram gibt es natürlich auch immer unsere Tipps, die, glaube ich, ziemlich durcheinander gebracht wurden durch dieses Rennergebnis. Aber ja, das gehört auch dazu. Ja, bevor wir uns jetzt nochmal das vorzeitliche Endklassement anschauen, Matti, hast du noch Worte für den Silverstone Grand Prix? Auch prinzipiell, der Umgang mit dem Safety Car am Ende ist natürlich, glaube ich, bei vielen Fans kritisch. Auf Reddit, die Threads häufen sich, warum man denn dann so spät erst überrunden hat lassen und so weiter. Sagst du, okay, das ist
alles Ablauf, richtig gemacht. Hört auf mit dem Quatsch. Das haben wir 21 gehabt, okay? Ich bin heilfroh, dass wir unter normalen Bedingungen dieses Rennen zu Ende gefahren sind, und zwar hinterm Safety Car. Wir hatten das im Monza das letzte Mal, da ist es auch mit dem Safety Car zu Ende gefahren worden, und es ist voll in Ordnung. Ja, es ist leider Gottes, wir haben keinen Endkampf jetzt gehabt am Schluss, aber hey, bevor wieder irgend so ein Schaß da ist, es sind da nur, weißt du, die halben Autos dürfen wir holen oder gar nicht oder wie auch immer, bevor wir so einen Schwachsinn haben, dann machen wir es richtig. Danach kann sich nämlich keiner aufregen, dass irgendwas nicht eingehalten worden ist. Und damit kann ich leben. Dann, ja, war halt zack, haben wir 6 Runden Safety Car gehabt. Aber das ist so. Also fand ich voll legitim und ist mir viel lieber als den Quatsch, den wir damals gehabt haben.
Ja, ich finde auch, es ist, wenn es wahr ist, was im ORF-Broadcast gesagt worden ist, dass man verzichten hätte können, komplett auf das Überrunden. Ich finde das Überrunden immer ein bisschen lächerlich. So, lasst es doch, ist doch wurscht. Fahrt halt jetzt weiter, so wie es auf der Strecke war. Keine Ahnung.
Ja, das ist nicht so wichtig. Dann hätte man drüber reden können, ob man eine Runde davor freigibt.
Genau,
das ist einfach das. Wenn sich das ausgegangen ist, genau.
Die Top-Teams, ja, ich meine, Du hast immer ein bisschen Pech, wenn du sagst, naja, das ist unfair, da vorne ist jetzt keiner gewesen, hinten war schon einer, die haben überholen können, ich musste erst überrunden. Aber ich meine, wir haben immer, irgendwer hat immer Pech. Ist ein Safety Car, ist ein Virtual Safety Car, irgendwas, wo kommst du raus, wie lange brauchst, hast Glück, kriegst du einen halben Stopp. Es passiert halt, und dadurch, ja, weiß ich nicht, muss man das auch nicht überanalysieren. Aber gut, ja, ich bin bei dir, es ist eine klare, es wurde die Regeln klar befolgt, es wurde sich dazu entschlossen, es so zu machen, und ist dann ins so auch, glaube ich, für alle okay gewesen. ist natürlich dann bitter. Ich meine, für Lewis war es dann schlussendlich wurscht, dass er da nicht, dass George sich vorbeigesneakt hat, wenn er jetzt seine Strafe kriegt.
Ja.
Zumindest auch das ist das Positive, was man daraus nehmen kann. Und bevor... Matty wird heute nicht schlafen können. Der Blutdruck und der Puls auf 180. Aber schauen wir jetzt noch einmal das Vorzeitliche und noch einen kleinen Blick natürlich auf das vermeintliche Endklassement vom großen Preis von Großbritannien 2026 drauf. Charles Leclerc, da gibt es keine Streitigkeiten. Das ist ein Platz 1, der ist verdient auch. Und ja, ist sicher Balsam für die Seele des Monegassen und auch für Ferrari. George Russell wird Zweiter. Glücklich ist, glaube ich, eine Untertreibung, aber man wird die 18 Punkte und das Podium natürlich mitnehmen. Lewis Hamilton offiziell zum Zeitpunkt der Aufnahme Dritter, aber wird wahrscheinlich seinen Podiumplatz verlieren und aus den Top 10 rutschen. Lando Norris dürfte sich dann, zwar ohne der Podiumfeier, aber zumindest über die Trophäe für Platz 3 in Silverstone freuen. Isaac hat schafft Fünfter. Beziehungsweise Vierter im Red Bull. Ich sage jetzt einfach immer nur das Klassement, was wir aktuell haben. Leute, ihr könnt euch dann immer minus eins denken. Liam Lawson, Sechster vor Teamkollegen Arvid Lindblad in den beiden Racing Bulls. Gabriel Bortoleto, Achter im Audi. Franco Colapinto im Alpine, Neunter. Und Pierre Gasly darf sich auch über einen Punkt freuen mit Platz 10. Oscar Piastri, sehr unglückliches Rennen im McLaren auf der 11. Carlos Sainz war auch im Gespräch noch über eine Strafe, stand jetzt auf jeden Fall Platz 12 im Williams. Auf jeden Fall sowieso keine Punkte für ihn. Oli Bearman und Esteban Ocon in den beiden Haas auf 13 und 14. Checo Perez 15. Da Kimi Antonelli offiziell gewertet als 16. Danach der 5-Sekunden-Strafe für die Track-Limits, die unvermeidbar waren, nachdem er mit dem defekten Mercedes noch relativ lange gefahren ist. Valtteri Bottas auf der 17 im Cadillac. Fernando Alonso, Lance Stroll, die beiden offiziellen Schlusslichter des großen Preis von Großbritannien. Max Verstappen noch als 20. gewertet, aber ausgefallen nach Crash. Alexander Albon und Nico Hülkenberg ebenso ausgefallen auf 21, 22 schlussendlich. Gut, meine Lieben, wir sind damit am Ende angekommen. Die Strafe ist noch nicht offiziell ausgesprochen für Lewis Hamilton, aber er selbst rechnet damit, also rechnet auch damit. Und ja, wenn ihr das hört, werdet ihr es eh schon wissen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer regulären Folge Overtake, News, Social Media und was es noch so sich so tut in der Welt der Formel 1-Zirkuses. Und wir freuen uns, wenn wir euch da herzlich begrüßen dürfen, wieder jeden Dienstag neue Folge Overtake. Bis dahin, meine Lieben, wünschen wir euch alles Gute. Bleibt's brav, bleibt's gesund und Matti?
Genug Benzin im Tank.
Ciao.
Ciao.